Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach fast 4 Wochen Luftangriffen in Libyen hat die NATO-Machthaber Gaddafi Bedingungen gestellt. Das Bündnis werde den Militäreinsatz erst beenden, wenn die regimetreuen Truppen ihre Angriffe einstellten und Hilfe für die Bevölkerung zuließen. Die NATO-Außenminister machten zudem klar, dass sie zu einem Rückzug von Gaddafi keine Alternative sehen. Auf der Frühjahrstagung in Berlin wurde aber auch deutlich, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. So verlangen Frankreich und Großbritannien mehr Unterstützung für den Militäreinsatz.
Aus seinem Stolz machte Guido Westerwelle keinen Hehl. 60 Delegationen mit mehr als 800 Teilnehmern kamen ins Außenministerium. Doch der Glanz des Anlasses konnte die tiefen Probleme der NATO kaum überdecken. Der NATO-Generalsekretär verteidigte das Bündnis gegen Vorwürfe aus den eigenen Reihen. Frankreich und Großbritannien wollen mehr Luftangriffe in Libyen. Doch anders vor Grasmussen fehlen für die zielgenaue Bekämpfung von Gaddafis Einheiten die richtigen Flugzeuge.
To avoid civilian casualties,
um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden, bräuchten wir einige spezielle Flugzeuge für die Bekämpfung von Bodentruppen. Solche Flugzeuge haben vor allem die USA. Doch die Amerikaner wissen auch, dass ein Krieg kaum aus der Luft zu gewinnen ist. Beim Besuch der US-Außenministerin im Kanzleramt immerhin Einigkeit über das Ziel der Mission. Gaddafis Regime in Libyen muss weg und die Verbündeten tragen dazu auf verschiedene Weise bei. Solche Worte hört Guido Westerwelle gerne. Auch die Verstimmung Frankreichs über die Zurückhaltung Deutschlands in Libyen konnte der Außenminister mit seinem französischen Kollegen unter 4 Augen zumindest abmildern. Beide forderten einen politischen Dialog in Libyen. Doch wie der konkret aussehen soll, ist noch völlig unklar. Stattdessen ein Appell.
Es wäre das Allerbeste, wenn der Diktator Gaddafi seinem Volk einen letzten Dienst tun würde, nämlich dass er zurücktritt und die Menschen endlich in eine friedliche und demokratische Zukunft entlässt.
Damit ist aber kaum zu rechnen. Ein Teilnehmer sagt es hinter verschlossenen Türen so: Gaddafi testet unsere Entschlossenheit. Wir brauchen Geduld in Libyen.
Eine Einschätzung zu dem NATO-Treffen von Reinhard Becker live aus Berlin.
Die NATO-Außenminister waren heute bemüht, alle Anzeichen von Uneinigkeit zu vermeiden. Das deutsche Nein zum Libyen-Einsatz wurde nicht mehr offen thematisiert. Stattdessen einigte man sich auf gemeinsame Ziele als Minimalkonsens. Dass alle 28 NATO-Staaten im Grundsatz eine politische Lösung anstreben, dürfte Außenminister Westerwelle sogar als Bestätigung der deutschen Position empfinden. Als Gastgeber der Tagung suchte er den ganzen Tag den Schulterschluss mit seinen Amtskollegen. So unterstützt er die Bedingungen für ein Ende der Kampfeinsätze, eine echte Waffenruhe und den Rücktritt Gaddafis. Bis das erreicht sei, das machte die NATO klar, würden die Kampfeinsätze zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung aber weitergehen. In jedem Fall, für die NATO ist der Libyen-Einsatz eine Bewährungsprobe. Das Bündnis braucht einen langen Atem. Damit zurück nach Hamburg.
Die NATO setzt ihre Luftangriffe auf Ziele in Libyen unterdessen fort. Die Hauptstadt Tripolis wurde von mehreren Explosionen erschüttert. Auch die libysche Armee setzte ihre Offensive fort. Soldaten beschossen erneut die Stadt Misrata, die von den Aufständischen gehalten wird. Nach Angaben der Regimegegner wurden dabei 13 Menschen getötet. In der Rebellenhochburg Benghazi werden die Rufe nach mehr Unterstützung durch die NATO lauter.
Heute sind es libysche Mediziner, die der NATO und der Welt ein Zeichen setzen. Benghazi am Nachmittag, Ärzte und Pflegepersonal aller Krankenhäuser der Stadt fordern das Militärbündnis zu mehr Einsätzen gegen Gaddafis Truppen auf. Sie alle haben täglich mit den unmittelbaren Auswirkungen der Kampfhandlungen zu tun, behandeln Verletzte, die aus der 160 Kilometer entfernten Kampfzone um Adjabiya eingeliefert werden. Viele unserer Kollegen sind an der Front. Viele von ihnen haben dort ihr Leben gelassen. Gaddafis Soldaten schießen auch auf Helfer und Krankenwagen, berichtet dieser Arzt. In Benghazi mangelt es an Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern. Die Lager in der Stadt sind fast leer. Es gibt zwar freiwillige Helfer, aber kaum erfahrenes Fachpersonal. Dennoch bereiten sich die Hilfsorganisationen auf den Einsatz im Westen vor, wollen so schnell wie möglich in die eingeschlossene Stadt Misrata, die seit Wochen von Gaddafis Truppen beschossen wird. Lieber heute als morgen wollen die Helfer aufbrechen, aber das Risiko dieser humanitären Mission ist enorm, solange es keinen militärischen Begleitschutz am Boden gibt.
Aber die Aufständischen wollen keine Zeit verlieren. Wir werden nach Misrata fahren, sagen sie, egal ob mit oder ohne Unterstützung der NATO oder der Europäischen Union.
Im Streit über Gentests an künstlich befruchteten Eizellen haben Gegner und Befürworter heute im Bundestag für ihre Positionen geworben. In erster Lesung ging es um 3 Gesetzentwürfe zur Präimplantationsdiagnostik, hinter denen sich Abgeordnete quer durch die Fraktionen versammelt haben. Die einen streben ein generelles Verbot an, mit dem Ziel, eine Auslese menschlichen Lebens zu verhindern. Die anderen wollen die PID mit mehr oder weniger starken Einschränkungen zulassen, etwa wenn es um Erbkrankheiten geht.
Ein seltenes Bild. Intensives Gespräch über Parteigrenzen hinweg. Die Diskussion heute lief quer zu den üblichen politischen Lagern. Die meisten Unterstützer bislang, ein Antrag, der PID zulassen will, bei schweren Erbschäden der Eltern oder Gefahr von Fehl- oder Totgeburt.
Es gibt kein Recht auf PID, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie bleibt grundsätzlich verboten, aber es soll Ausnahmen geben.
Wir reden in der Tat über Familien mit Eltern einer eigenen schwersten Krankheit oder schwersten Krankheit von Angehörigen. Oder wir reden über Frauen, die bereits eine oder mehrere Tod- oder Fehlgeburten hatten. Und wir reden über Menschen in verzweifelter Lage.
PID zulassen, wenn schwere Erbschäden drohen, ein Kind zur Welt kommen könnte, das lebenslang schwer behindert wäre. Einer kleinen Gruppe von Abgeordneten ginge diese Regel zu weit. Sie wollen PID nur erlauben, wenn ein Kindstod schon im ersten Lebensjahr zu befürchten wäre.
Wir stellen nicht die Frage, darf ein Leben gelebt werden, sondern wir stellen die Frage, kann ein Leben gelebt werden?
Jede Ausnahme führe ins Dilemma, sagt eine dritte Gruppe von Abgeordneten, die ein generelles Verbot der PID fordert.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Qualitätskontrolle menschlichen Lebens, zu welchem Zeitpunkt auch immer und gerade als Embryo, gelingen kann, weil es den Menschen überfordert.
Das ist diese Option auf Selektion. Die würde unsere Gesellschaft verändern und die wollen wir deswegen verhindern.
Es geht um unser humanes Selbstverständnis. Nehmen wir uns an oder sortieren wir einander aus?
Eine Debatte, wie der Bundestag sie nur selten erlebt. Ohne Parteibindung, nur dem Gewissen verpflichtet. Im Juni wird über die Anträge abgestimmt. Noch ist ein Drittel der Abgeordneten unentschieden.
Tagesschau.de erklärt detailliert das PID-Verfahren sowie die Argumente der Gegner und Befürworter. Auf unserer Homepage finden Sie Antworten zu den wichtigsten Fragen, auch Informationen, wie die Präimplantationsdiagnostik in anderen Ländern geregelt ist. Eine Woche nach den führenden Forschungsinstituten hat auch die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose erhöht. Wirtschaftsminister Brüderle sagte, der Aufschwung in Deutschland stehe auf einem breiten Fundament. Die Bundesregierung korrigierte ihre Erwartung an das Wirtschaftswachstum von 2,3 auf 2,6% nach oben. Die Zahl der Arbeitslosen wird demnach auf 2,9 Millionen im Jahresdurchschnitt sinken. Internationaler Währungsfonds und Weltbank haben zu Beginn ihres Frühjahrstreffens vor Gefahren für die Weltwirtschaft gewarnt. Die Krise sei noch nicht vorbei, sagte IWF-Direktor Strauss-Kahn in Washington. Zu den Risiken zählte er die steigenden Nahrungsmittelpreise und hohe Staatsschulden.
Er ist der ewige Mahner. Die weltweite Erholung gewinnt an Fahrt. Das sieht IWF-Chef Strauss-Kahn sehr wohl. Aber sie bleibe unausgewogen. Die Reichen der Welt fußlahm, die aufstrebenden Schwellenländer vor der wirtschaftlichen Überhitzung. Das ist der Stoff für Finanzminister und Notenbankchefs beim Frühjahrstreff von Weltbank und Währungsfonds. Wird es Griechenland aus der Misere schaffen, fragt ein Journalist. Ja, sagt der Mahner, aber sie müssen ihre Hausaufgaben besser machen. Manches läuft nicht so gut, wie wir wollen. Die Reichen etwa zahlen immer noch nicht die Steuern, die anderswo in Europa üblich sind. Das ist ein Problem auf der Einnahmeseite. Nicht weit entfernt vom Tagungsort, dem Weißen Haus, mag man die Botschaft sehr wohl hören. Die USA, auch unter Beschuss des Währungsfonds wegen ihrer gewaltigen Schuldenlast, legten gestern vor. Obama will 4 Billionen Dollar in 12 Jahren einsparen und auch die Wohlhabenden zur Kasse bitten. Heute verteidigte er seinen Plan. Wir können niemanden beim Sparen ausschließen. Wir können nicht alle um Opfer bitten, aber die 2%, denen es am besten geht, schonen. Dass die vielen, denen es bei weitem schlechter geht, nicht vergessen werden, dafür sorgt diese Hungeruhr.
Auch das ist Thema hier in Washington. Die rasant gestiegenen Lebensmittelpreise, die immer mehr Menschen dieser Welt in Hunger und Armut treiben. Schuld haben. Schlechte Ernten, hohe Ölpreise und unfaire Marktmechanismen.
In Japan suchen Rettungskräfte jetzt auch in unmittelbarer Nähe des Unglücksreaktors nach Erdbebenopfern. Bislang galt das Strahlenrisiko nahe Fukushima als viel zu hoch. Im havarierten Atomkraftwerk funktionieren die Kühlanlagen immer noch nicht. Laut Betreiber TEPCO sind außerdem einige Brennstäbe beschädigt. Viele Japaner wissen auch knapp 5 Wochen nach der Katastrophe nicht, was aus ihren Angehörigen geworden ist.
So nah an die Atomruine Fukushima hatten sie sich bisher nicht getraut. Im Umkreis von 10 Kilometern suchen 300 Polizisten nach Leichen. Leben werden sie hier nicht mehr finden. Einziger Trost, Fotoalben und andere persönliche Gegenstände, die sie aus den Trümmern retten können. Es ist eine gefährliche Mission. Jederzeit könnte die Suche abgebrochen werden, sollten die Strahlenwerte zu hoch sein. Viele Anwohner wollen selbst nach ihren Angehörigen suchen. Wir fühlen mit ihnen, denn wir sind auch Männer aus Fukushima. An der Atomruine bleibt die Lage weiter angespannt. Die Arbeiter können das radioaktive Wasser kaum abpumpen. Allein unter Reaktor 2 sollen 20.000 Tonnen stehen. Das Kühlsystem kann so nur schwer wiederhergestellt werden. Zunehmend in der Kritik das Krisenmanagement von Japans Premier Naoto Kan. Heute wurden Rücktrittsforderungen lauter aus der Opposition und der eigenen Partei. Kan hat jetzt eine Kommission zum Wiederaufbau der zerstörten Städte einberufen. Damit will er Handlungsfähigkeit demonstrieren. Im Juni sollen erste Vorschläge auf dem Tisch liegen. Wir wollen nicht zurück auf den alten Stand. Was ich erwarte, sind kreative Ideen für neue Städte. Ein Lichtblick für die Menschen in den Notunterkünften, das engagierte japanische Kaiserpaar. Zum ersten Mal reisten sie heute direkt in das Katastrophengebiet. Ihr Kniefall, Ausdruck von Mitgefühl und Respekt für die, die alles verloren haben.
Im Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel in Niedersachsen ist erhöhte Radioaktivität gemessen worden, in einem alten Bohrloch in 750 Metern Tiefe. Wie das Bundesamt für Strahlenschutz mitteilte, geht es um die Konzentration von radioaktivem Cäsium-137 in der Lauge, die sich in dem Bohrloch gesammelt hat. Seit 2008 habe sich der Messwert fast verdreifacht und liege nun um das 24-fache über der sogenannten Freigrenze. Laut Bundesamt ist sichergestellt, dass niemand mit der verstrahlten Lauge in Berührung kommt. Der Tarifkonflikt im Baugewerbe ist beigelegt. Nach langen Verhandlungen legte der Schlichter, der frühere Wirtschaftsminister Clement, einen Schiedsspruch vor. Die bundesweit etwa 700.000 Beschäftigten sollen mehr Geld bekommen, im Westen und in Berlin zum 1. Mai 3%, Mitte 2012 dann noch einmal 2,3%. Im Osten soll es zunächst 3,4% mehr geben und dann noch einmal 2,9%. Die Angleichung der Löhne war einer der Streitpunkte der Tarifrunde. Von heute an gilt in 7 Bundesländern, darunter in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, eine neue Servicenummer der Behörden. Die Rufnummer soll ein zentraler Draht in die Verwaltungen sein. Unter 115 erhalten Bürger beispielsweise Auskunft über Fragen zu Öffnungszeiten von Ämtern oder zu Anträgen für einen neuen Personalausweis. Der Service steht werktags zwischen 8 und 18 Uhr zur Verfügung.
Ein paar Schnupperstunden in der Berufswelt der Erwachsenen. Den bundesweiten Girls and Boys Day gab es heute auch in der Redaktion der Tagesschau. Reges Interesse bei Mädchen und Jungen gleichermaßen fand dabei die Arbeit vor der Kamera. Der Girls Day wurde 2001 ins Leben gerufen, um Mädchen den Einblick in sogenannte typische Männerberufe zu ermöglichen. Von nun an sollen am gleichzeitig stattfindenden Boys Day auch Jungen traditionell noch immer eher weibliche Berufe kennenlernen.
Fußball-Bundesligist St. Pauli muss die Partie gegen Werder Bremen nun doch nicht vor leeren Rängen bestreiten. Das DFB-Sportgericht korrigierte nach einem Einspruch des Clubs sein Urteil. Statt eines Geisterspiels gibt es jetzt eine Platzsperre. Das bedeutet, dass das erste Heimspiel der neuen Saison mindestens 50 Kilometer außerhalb Hamburgs ausgetragen werden muss. Grund für die Strafe war der Becherwurf eines Pauli-Fans auf einen Linienrichter. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 15. April.
Deutschland gerät zunehmend unter Hochdruckeinfluss, der uns in den nächsten Tagen verbreitet Sonnenschein beschert. Im Osten und Südosten sorgt ein Balkantief morgen noch für leicht wechselhaftes Wetter. Und von Sachsen bis nach Ostbayern bleibt es heute Nacht auch stark bewölkt. Anfangs fällt etwas Regen, im Bergland Schneeflocken. Vor allem im Norden breitet sich Nebel aus, sonst ist es meist klar. Und morgen scheint nach Nebelauflösung häufig die Sonne. Im Osten und Südosten noch teilweise dichtere Wolken und einzelne Schauer. Am Nachmittag tauchen hier und da ein paar Quellwolken auf, aber es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig in der Südhälfte aus Nordost, sonst aus unterschiedlichen Richtungen. Im Allgäu heute Nacht -4, in Ostsachsen und am Niederrhein bis +4 Grad. Morgen Werte von 8 Grad am Nordrand des Erzgebirges bis 17 in der Kölner Bucht. Am Samstag überqueren den Norden zum Teil dichte Wolkenfelder, aber es bleibt meist trocken. Sonst verbreitet sonnig, am Nachmittag wieder ein paar Quellwolken. Auch Sonntag und Montag viel Sonne bei weiter steigenden Temperaturen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Strategieüberlegungen zum Libyen-Konflikt, Fragen von Karin Mioska an Bundesaußenminister Guido Westerwelle und Gewissensnot. Eine Mutter sucht Klarheit durch Gentest.